seinen Namen, eine gemeinsame Beziehung und sieht dann so aus, als ob da eine gemeinsame Welt da wäre. In der gleichen Weise, wenn jemand einen anderen hier durch sich um einen jemand anderen kümmert und ihn fördert, entweder durch Dharma oder durch Güter, die er ihm zuteil werden lässt, also ihn materiell verpflegt und so weiter, das als eine Möglichkeit oder das Gegenteil davon, nämlich dass man sich da dass man sich verletzt gegenseitig oder im Kampf aufeinander trifft und so weiter, also sich Schaden zufügt, als das ist auch eine Wechselwirkung, oder jemand anderen nützt, indem man ihn vor Angst und Schrecken beschützt, auf der einen Seite, oder indem man ihn durch Schläge und Stiche verletzt. Dung. Das, was ich hier lesen kann. Ne?
Ach, und Deck.
Dung, Deck heißt schlagen, ne?
Ach so.
Das Dung könnte auch schlagen heißen. Ich habe das Verb hier gemeint. Und durch Schläge und so weiter verletzt. Oder positiv sehen, dass wieder durch jemand auf Grundlage eines anderen, also wenn er auf einen wahrhaftigen Mitmenschen trifft, dann in der ihm Dhamma vermittelt, dann in ihm die Qualitäten von Hören, Nachdenken und Meditation entstehen könnten, auf der Grundlage oder angeregt durch jemand anders entstehen in ihm jetzt diese Qualitäten von Hören, Nachdenken und Meditation oder umgekehrt, dass aufgrund eines anderen Personen jetzt wieder in einem selber verkehrte, üble Sichtweisen von dieser Welt entstehen, weil jemand anders einem gezeigt hat, oder Gier, Neid, Eifersucht erscheinen, solche Fehler. Wenn also all diese Interaktionen passieren, dann ist es so, dass der andere, jeweils andere, für einen als Bedingung funktioniert, dass also indem der andere für einen als auslösende Bedingung funktioniert, ist man aber dabei selber gleichzeitig derjenige, der die Hauptursache für das Entstehen der Erscheinungen darstellt. Und so, insofern ist die Frucht, die aus dem Umstand oder dem Anlass des anderen und der Ursache des eigenen Bewusstseins jetzt auftaucht, etwas, was als gemeinsam dann bezeichnet werden kann, weil sie aufgrund von gemeinsamer oder Interaktion gebildet wird. Dann heißt es noch weiter, obwohl also sonst normalerweise rein konventionell aus Ursachen und Umständen, aus der Verbindung von Ursachen und Umständen eine Wirkung entsteht, und man dann sagen kann, dass die dann also dadurch gebildet worden ist, durch diese Ursachen und Umstände. Wenn dann an dieser Stelle hier von der jeweils andere Person oder die anderen Personen für uns als die Dark Vidyu heißt das eigentlich hier, also Dark Vidyen, dass dasjenige bezeichnet werden, was die beherrschende oder kontrollierende Begleitumstand ist, dann heißt das nicht, dass da irgendetwas außerhalb von unserer eigenen Wahrnehmung in einer äußeren Welt als Auslöser unserer Wahrnehmung funktioniert, existiert, sondern solche äußere Wirklichkeit existiert nicht von uns unabhängig, sondern das, was da als äußeres Welt, als Gefäß der äußeren Welt und so weiter, als gemeinsam Welt vorhanden erscheint, ist abgesehen davon, dass es nur das Wahrgenommene unseres wahrnehmenden Bewusstseins darstellt, als etwas außerhalb von uns existierendes, eine wirkliche äußere gemeinsame Welt nicht vorhanden. So, das ist der Kommentar von Nipam dazu. Und ich habe dann, womit ich eben nochmal gerade zu diesen Kernbegriffen habe, dann gefragt, das ist, im Grunde geht es darum zu sagen, wie kommt jetzt eine Wahrnehmung zustande? In der Wahrnehmungstheorie oder Erkenntnistheorie des Shravakayana spricht man von drei Bedingungen, die zusammenkommen müssen. Vier Bedingungen. Da hat man nämlich also einmal die Ursache, das muss also für ein Wahrnehmungsbewusstsein, was auftaucht, muss Bewusstsein schon mal vorher vorhanden sein. Bewusstsein kann nicht aus etwas anderem entstehen, muss also schon mal Bewusstsein da sein, das ist die ursächliche Bedingung. Dann braucht man eine befähigende Bedingung, nämlich das Sinnesorgan, durch das jeweils diese Wahrnehmung in den bestimmten Sinnesbereich dann auftreten kann. Wenn diese grundsätzlich befähigende Bedingung nicht da wäre, dann könnte es nicht auftreten. Dann bedarf es dann noch drittens eines äußeren Bezugspunkts, die Bedingung des Bezugspunktes, nämlich der Auslöser der Wahrnehmung, das ist dann in dem Fall das äußere Objekt. Das wäre beim Auge Form, beim Ohr ist dann halt irgendein Geräusch. Und dann braucht es noch dann die sogenannte augenblickliche Bedingung. Wenn diese vier Bedingungen zusammentreffen, dann die augenblickliche, also die unmittelbar Bedingung, das heißt nämlich das unmittelbar vorhergehende Moment von Bewusstsein. Und wenn diese vier Bedingungen zusammentreffen, dann entsteht Wahrnehmungsbewusstsein von der jeweiligen im Sinnesbereich, also Augenwahrnehmungsbewusstsein von Form zum Beispiel oder auch Klangwahrnehmungsbewusstsein, Geräusch und so weiter. Aber in dem Fall hier in diesem Text und was auch damit im Einklang steht in der Sichtweise von Chittamata, gibt es ja keine äußeren Objekte. Also es werden keine äußeren Objekte angenommen als Ursache für die Entstehung der Wahrnehmung. Aber es muss ja dass man also nicht diese ganze Welt als zufällig immer wieder auftauchende Erscheinung sieht, da muss ja eine Ursache irgendwo da sein, die jetzt nun gerade hier im Augenblick jetzt diese Wahrnehmung für mich hervorbringt. Und wenn dieser Anlass dafür nicht in äußeren Objekten liegt, dann liegt er wo? Dann muss er also in einem selber liegen. Dafür sind die Gewohnheitsmuster der Vergangenheit, die nämlich im Grundbewusstsein abgelegt sind und daraus wach werden, verantwortlich. Also das ist die Hauptursache. Die Gewohnheitsmuster früherer Eindrücke, Geisteseindrücke, die wach werden und jetzt in dem Augenblick dann die Täuschung, die jeweils hier und jetzt vorhandene Täuschung, die genau so aussieht, ne? Nämlich, dass das Zimmer hier so aussieht und ich so hier sitze, diese Täuschung hervorbringt. Und jetzt sind die anderen Personen, und das Ding ist ja hier, um zu erklären, warum jetzt eine sogenannte scheinbare gemeinsame Erfahrungswelt dann da ist. Diese anderen Leute funktionieren dann nicht als äußerlich vorhandene Auslöser oder Bezugspunkte für die Wahrnehmung, sondern das ist eigentlich die eigene Interaktion wie wir die anderen sehen. Das bringt es hervor. Weil wir ähnliche Gewohnheitsmuster haben und dann mit diesen unserer Wahrnehmung von dem anderen interagieren, schaffen wir wieder neue Eindrücke und die Täuschung im Augenblick, also von dem anderen, dass wir einen anderen da außen so und so sehen, das funktioniert als dann die befähigende Bedingung dafür, dass wieder eine täuschende Sinneswahrnehmung entsteht. Als Frucht.
Wieder den anderen sehen aufgrund unserer Gewohnheitsmuster.
Ja, weil der andere existiert ja in dem Sinne nicht für uns als außen, als äußere Wirklichkeit, also nicht, dass ein wirklich etwas außen, von außen kommt, sondern es ist unsere Täuschung im Augenblick von äußerer Welt zu einem inneren Beobachter, die dann wieder als Ausgangspunkt eine neue Täuschung funktioniert, weil wir mit dieser Täuschung interagieren. Wir leben in dieser Täuschung und reagieren auf sie, auf diese Täuschung und bringen dadurch wieder die ganzen Dinge zustande, die also hier aufgezählt worden sind, wie die Geburt, wie Begriffe, gegenseitigen Nutzen und Schaden in der verschiedensten Weise.
Aber das ist dann eigentlich kein Schnittpunkt da tatsächlich, oder? Ich meine, der eine agiert und der andere auch, aber beide leben sie sozusagen in ihrer abgeschlossenen Welt und im Grunde überschneidet sich dann die was, weil das ist dann so eine reine Täuschung. Oder?
Ja, die ist die, dass du an äußere Welt wahrnimmst, im Gegensatz zum Beobachter, das wird als Täuschung bezeichnet. Eine äußere Welt als Gegensatz zu einem inneren wahrnehmenden Bewusstsein, so zu sehen, das wird als Täuschung bezeichnet.
Wird das jetzt schon zur nicht gemeinsamen Erscheinung oder noch zur gemeinsamen Erscheinung?
Das gehört zur Erklärung der gemeinsamen, sogenannten gemeinsamen Welt.
Begriffe sind die gleichen. Grundsätzliche Bedingungen und so weiter. Sind unverständlich gekommen mit deiner.
Ja, es gibt keine Bedingung des äußeren Bezugspunkts. Gibt es nicht, ne?
Den Begriff auch nicht mehr.
Nee, gibt's nicht. Das hat gerade das sagt nämlich Mipham hier, der bringt also diesen Begriff hier und erklärt das, ne? Weil die Sprache, die hier benutzt wird, ist eine tibetische Übersetzung aus dem Sanskrit, zum Teil auch eben vielleicht von der Terminologie noch nicht so ist, wie sie dann später mal benutzt wurde. Und er erklärt das so und sagt hier also, dass gerade der letzte Satz, der bringt das nochmal deutlich, dass das Gefäß der äußeren Welt und so weiter, sagt er, was er und so weiter meint, aber das Gefäß der äußeren Welt als gemeinsam erscheint, aber abgesehen davon, dass es bloß das Wahrgenommene des inneren wahrnehmenden Bewusstseins ist. Also das zu unserem Wahrnehmungsgehörende, das von uns, von unserem Bewusstsein Wahrgenommene, ist es nicht etwas, das wirklich als verschieden von in diesem Wahrnehmungsbewusstsein irgendwo außerhalb als materiell gemeinsame andere Welt existiert.
Nee. Es wird immer ausgegangen vom inneren Bewusstsein und es gibt es doch genauso wenig in dieser Weise.
Ja, aber das ist ja der erste Punkt, dass du verstehst, dass das, was da außen, was du zu sein scheint, nur das ist, was dein innen zu sein scheinendes Bewusstsein wahrnimmt und nichts anderes.
Die zwei Sachen kriege ich einfach immer nie zusammen.
Das sind auch Jahre nicht.
Das, was es nicht gibt, mit dem anderen zu verbinden, was es auch nicht gibt in dieser Welt. Ja,
das ist halt wirklich doch einfach nur wieder ein Moment der Täuschung. Dass man gibt sich wieder der Täuschung hin, dass das eben was Gemeinsames ist.
Ja, was?
Ja, was erscheint halt, du zum Beispiel.
Das wird nachher noch deutlicher in später, wie das genau, wie man sich daran annähert. Ne? Hier gibt es extra nachher die sogenannten vier Stufen davon. Aber im Grunde liegt ja doch schon mal da ein wesentlicher Fortschritt.
Das Äußere erstmal nur zu betrachten.
Ja, überhaupt, ich meine, das Bewusstsein, ist etwas, was wir jeder eigentlich als innen betrachtet, ne? Als persönlich. Ne? Das Wahrnehmungsbewusstsein. Und die Frage ist jetzt, wie kommt jetzt diese äußere Welt in unser Wahrnehmungsbewusstsein? Und wenn jetzt diese äußere Welt, das ist jetzt die Aussage, nichts anderes ist als das, was wir wahrnehmen, nämlich genau Wahrnehmungsbewusstsein.
Welches auch nicht existiert, in dieser Weise.
Das ist ja erst ein Nachschritt. Zunächst mal glaubst du ja, dass dein Wahrnehmungsbewusstsein existiert. Du stellst erstmal fest, dass die beiden eigentlich identisch sind. Dass du nichts anderes wahrnimmst, als genau das, was du wahrnimmst. Und nichts anderes, über alles andere kannst du nichts aussagen. Und dass eigentlich hinter deiner Wahrnehmung sonst nichts stecken muss. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass irgendwie über die eigene Wahrnehmung hinaus etwas anderes existieren muss. Und die Wahrnehmung, die du jetzt hast, wenn du sagst, woher kommt jetzt, dass ich hier eine Tasse wahrnehme, wird meine Wahrnehmung von der Tasse jetzt von einer wirklich materiellen vorhandenen Tasse ausgelöst, dann sagt, dann, das wäre die materialistische Sichtweise. Oder so wie hier gesagt wird, nein, das ist so, dass diese Tasse entsteht aus dem, als meinem gespeicherten Eindruck oder meinen Gewohnheitsmustern von Wahrnehmung, die wach werden und dem Augenblick mir dann in einem Augenblick die Täuschung produzieren von einer äußeren Tasse und einem inneren Beobachtenden, diese Tasse wahrnehmenden Sehbewusstsein.
Nee, so weit kann ich nachvollziehen, aber wenn es weitergeht, fällt wieder alles auseinander.
Ist es dann sozusagen kein Verstand, wenn es ein Ich gäbe, ne? Dann wären wir eigentlich völlig einsam. Das ist so, ja. Ich weiß nicht, weil es kein Ich
gibt. Gut argumentiert.
Ja, das ist der Punkt bei diesen Meditationsschritten, weshalb es wichtig ist, vielleicht mal Selbstlosigkeit festzustellen.
Sonst wird es eine Depression, wenn du uns weiter.
Ja. Obwohl eigentlich das Problem gar nicht auftaucht, wenn man es genau nimmt, weil diese Art, was hier als Bewusstsein bezeichnet wird, immer ein präzise Wahrnehmungsbewusstsein ist. Also nicht irgendwie so ein Bewusstsein, was so als Geist irgendwo, ne? Wie so ein Gespenst in uns drin existiert, ne? Sondern Wahrnehmungsbewusstsein immer von etwas Wahrgenommenem. Und da ist ja eigentlich schon gar kein Platz mehr für so ein selbstständiges Ich. Sondern es ist nur in allen Sinnesorganen und auch im Geistbewusstsein natürlich, ne, diese Subjekt-Objekt-Spaltung.
Aber wie ist es das? Also ich meine, ich nehme dich ja als Außen. Boah, das ist doch eine Wahrnehmung. Ja, das ist nicht nur ein Gedanke.
Ob es weiß oder nicht, weiß ich.
Ja, nee, wir haben gesagt, es gibt nur Wahrnehmung. Nee, komm, jetzt muss man schon dabei haben. Es gibt nur Wahrnehmungen, ja.
Ja,
die Wahrnehmung von Christoph. Und die Christoph, die nehme ich aber nicht in mir wahr, sondern der ist außen.
Das stimmt jetzt.
Das ist doch eine Wahrnehmung.
Danke, das ist das, was du für wahrnimmst, ja.
nee, also. Ja, und mal. Ja, du nimmst das aber auch als wahr.
Dann nehme ich dich doch nur wahr aufgrund meiner Gewohnheiten.
Ja, ja, so ist es.
Ja, aber wie ist es denn? Wie ist es denn aber irgendwie ein Alaya? Das nehme ich ja überhaupt nicht vor.
Das ist ja aus dem Alaya. Das Alaya ist ja nicht direkt Bewusstsein, was du alles, was du siehst, ne? Nichts, was du siehst, sondern das ist die, was man annimmt, sozusagen die Größe, aus der heraus diese gespeicherten Eindrücke wach werden, wo sie gespeichert sind.
Ja, das ist aber wieder nicht was allgemein angenommen wird.
Das ist nur für dich, du hast ein eigenes Alaya.
Nee, das ist jetzt erst, für mich ist, also wenn wir so argumentieren, das ist jetzt einfach Spekulation, würde ich mal sagen. Es gibt nur Alaya, damit du irgendwas begründen kannst. Nein, damit du die Begründung leisten
kannst. Die Begründung ist ja, gibt's eigentlich, so ist das gar nicht. Nee, du musst ja sagen,
ja, da gibt es
die Erscheinung, die wir hier, jetzt hast, ne, musst du ja eine Erklärung für haben, wie die auftauchen. Entweder hast du einen Gott geschaffen, einen Weltschöpfer hat dich mit diesen Erscheinungen hier konfrontiert, genau ne, wie sie hier sind, ne? Oder sie sind als zufällig entstanden, oder es gibt materielle Ursachen dafür. Ne? Es gibt also, ne, also zum Beispiel irgendwie Atome und Partikel, die wirklich vorhanden sind und die jetzt deine Sinneswahrnehmung gerade hervorbringen. Oder aber, was dann, wenn du jetzt solche äußeren Partikel und äußere Ursachen nicht annimmst, dann muss dir eine innere Ursache geben. Und diese innere Ursache wird hier als das Grundbewusstsein bezeichnet, der Alaya, Künchi im Tibetischen, was die aus dem heraus diese Eindrücke wach werden und wo auch wieder neue Eindrücke von Dualität wieder abgespeichert werden.
Ja, und wodurch wird dann dieses Erscheinen der Eindrücke von innen heraus ausgelöst?
Ausgelöst wird es durch in der Chittamatan-Lehre heißt es, gibt es ein Bewusstsein, was das abspeichert und ein das Auslösende. Oder es gibt die Erklärung, dass die auf diesem Meer von dem Ozean des Grundbewusstseins durch das sogenannte Störbewusstsein, nämlich der störenden Gefühle oder Geistesstörung, dann darauf Wellen erzeugt werden. Es ist wie so ein Wind, ne, der da Wellen erzeugt. Und diese Wellen, die sich abheben, sind die Dualität der sechs Arten von Sinnesbewusstsein, wobei der Geistsinn auch damit reinzählt, also sechs Arten von Sinnesbewusstsein, die dann jeweils als dual außen und innen auftauchen, diese Wellen, und wieder darin verschwinden und so, so wird das beschrieben, ne? Als Beispiel. Aber ich weiß nicht, ob das an dieser Stelle hier so genau notwendig ist, das zu wissen. Das müsste man einfach mal sich überlegen. Ich glaube eigentlich zunächst mal nicht, denn hier geht es ja nicht um die Darstellung der Chittamatra-Lehre, Chittamatrin oder sagt Chittamatra-Lehre, ne? Sondern eigentlich mehr darum, eine Erklärung zu bieten, wie diese Welt sein ist, wenn man sie auffassen kann, als anders als von äußeren, als äußerlich existieren. Wir können das ja mal wirklich durchdiskutieren. Ich habe das nie so als zwingenden Beweis jetzt empfunden, das, was da drin steht, sondern als etwas umgekehrt, was mir meine Einwände, nämlich dass ich meine, die Welt müsste äußerlich existieren, so ausräumt. Also mir also nahelegt, mir dieses Modell nahelegt. Und auswählen kann ich, kann ja die Welt ansehen, wie ich lustig bin. Das steht mir ja frei. Ne? Nur ich muss mir darüber klar werden, ob, was für Konsequenzen das hat, wenn ich sie so und so ansehe. Und das legt mir also hier ein in sich schlüssiges Modell vor, wie ich in die Welt sein kann, als nicht als von außen entstanden, sondern als Ausdruck meiner eigenen wach werdenden Gewohnheitsmuster. Und damit gibt es dann überhaupt die Möglichkeit, das zu transformieren. Das hängt ja dann eins vom anderen ab. Dann erkenne ich also, dass das, was hier im Augenblick mir so erscheint, eine Täuschung ist. Denn es existiert nicht so, wie es zu sein scheint.
Aber um die Gewohnheitsmuster.
Wieso? Es ist doch, erscheint doch genau so, wie es erscheint. Ich habe auch keinen Zweifel drauf.
Ja, mit dem Traum scheint es auch so, genauso wie es erscheint.
Ja, das ist eben der Beweis, dass es nicht existiert.
Aber der Traum wird
ja, aber
Traum wird dargestellt als etwas. Und alles, was man sich als Hilfestellung nimmt in diesem Gedankenmuster, ist letztendlich wirklich wieder nicht existent. Und eigentlich jede Hilfestellung bricht immer wieder zusammen. Ja. Und deshalb komme ich eigentlich nie irgendwie auf ein Bild, was ich mir wünsche, das zu verstehen. Weil
was der Traum bricht wieder nicht zusammen?
Wie?
Ja, da musst du doch nur akzeptieren, dass...
Es gibt auch keinen Traum und wieder. Und wenn man das Traumbeispiel nimmt, dann nimmt man ja den Traum als etwas, also relativ Reales. Und
wenn du ihn nicht erkennst, dann ist er
real. Weil ich nicht erkenne, ja. Aber hierbei ist ja auch das Alaya-Bewusstsein und alles, was man sich als Hilfestellung nimmt, bricht immer wieder zusammen, weil es das gar nicht gibt.
Ja, das gibt, finde ich auch, das dachte ich mir gar nicht, aber ich denke, was doch zusammenbricht,
ist doch eigentlich... jedes Bild ganz zusammen, wie es ungefähr aussehen könnte.
Aber was doch eigentlich dann zusammenbricht, ist doch nur, dass das eben zwischen das, was wahrgenommen wird und der wahrnimmt, dass das eben kein Unterschied ist. Also dass das eins ist, also so halt. Das mit Alaya, das sind nur so Begriffe, die rumschwirren. Sicher, die brechen auch gleich zusammen.
Na, das ist schon ist nicht, das kannst du doch nicht genau sagen, weil du musst ja auf der relativen Ebene irgendwie erklären, wie jetzt hier und jetzt genau die Welt so zustande kommt. Das müsstest du ja auf der anderen Seite behaupten, sie wäre zufällig, dass die Erscheinungen zufällig werden. Also, gibt es keine Ursache-Wirkung-Beziehung auf der relativen Ebene, dann kannst du eigentlich machen, was du willst, ist egal. Ne? Gibt es aber auch keinen Fortschritt, ne, in irgendeiner Weise, weil du dann jede Ursache-Wirkung-Beziehung leugnest. Du musst aber eine Ursache-Wirkung-Beziehung annehmen, dann musst du auch irgendwo begründen, warum gerade hier und jetzt diese Dinge so auftauchen.
Das Modell, ja, da gibt es halt dann kühne Nürnberg an, oder?
Die Künin-Yenmong heißt ja nur, das ist der manifeste Zustand von...
Das gibt aber als Ursache an. Steht also, nee. Da Mepa...
Die Ursache ist die Täuschung.
Da steht doch, also der Vers ist doch da, Mepa Nangchir Drulpani. Also, ja. Weil nicht existierendes erscheint.
Künin-Yenmong Juin, die Ursache...
Ist es Täuschung?
Die Ursache für diese Geistzerstörung.
Ist es Täuschung? Und dann steht doch Künin-Yenmong Yu Yin Te. Das heißt doch praktisch, dass praktisch so die, wie du das im Deutschen übersetzt, dass praktisch die vollständig, also dass die Kleshas die Ursache sind. Seite 2,
das letzte Vers. Also zu Gefühlen wie Ärger oder Gier oder Eifersucht oder Stolz kommen, das machen die ja gar keinen Sinn, ne? weil du mit dieser Welt, mit deiner Täuschung interagierst. Und dann durch diese störenden Gefühle schaffst du jetzt wieder Eindrücke, machst du Handlungen. Ne? Und diese Handlungen, das sind die Interaktionen, von denen ja gerade die Rede war. Ne? Du interagierst mit Leuten in deiner Täuschung und mit dieser Interaktion schaffst du dann sozusagen die scheinbare gemeinsame Welt. Wie sagst du
das? Was du gerade sagtest, da steht ja einfach auch Turbani. Da wird ja gesagt, was also die Täuschung betrifft. Und dann wird gesagt, dass wir auch die
ja, genau. Mhm. Ja, ja.
Das ist eigentlich das Subjekt.
Mhm, natürlich, ja. Mhm. Und das erklärt jetzt auch wieder, was du hast gefragt, wo kommen diese Gewohnheitsmuster her? Die kommen eben aus dem gewohnheitsmäßigen Handeln mit der Täuschung. Da kommen wieder neue. Deswegen spricht man dann von Kreislauf. Ne? Weil das Ganze, weil eine Täuschung, die uns dazu bewegt, mit dieser Täuschung zu arbeiten, dass wir wieder getäuscht werden. Das heißt, wir täuschen uns ständig über die Täuschung und schaffen dadurch neue Täuschungen.
Täuschung im Sinn bei den Chitamatien heißt doch jetzt, die Täuschung ist die, dass man von anderen unabhängig, dass man von anderen getrennt ist. Das ist die Täuschung.
Nicht man von anderen getrennt ist, sondern dass jeweils ein äußere wahrgenommenes Objekt verschieden von dem wahrnehmenden Subjekt erscheint.
Das wollte ich sagen, ich habe es zu gut ausgedrückt.
Na, das ist schon ein Unterschied, ne? Weil das ist ja auf die einzelnen Sinnesorgane bezogen.
Was
weil jetzt Subjekt sollte jetzt nicht heißen als Person, ne? Das ist natürlich auch ein Ding, das wir also meinen, also die ich jetzt und die anderen, ne? Aber es gibt ja auch jedes Sinnesorgan, dass du so hier etwas siehst und du hast das Gefühl, da ist also Sehbewusstsein innen und gesehene Form außen oder dein Klangbewusstsein innen und gehörter Klang außen und Geruch, ne? Dein Geruchbewusstsein innen und der Geruch als Ursache außen.
Das ist doch was mit dem
Geschmack. Ja, natürlich. Ne? Geschmacksempfindung innen und Geschmacks als außen erlebt. Ne? Und eben bei Berührung oder Körperempfindung genauso. Ne? Und selbst im Geiste, ne? In den geistigen Formen haben wir auch, hast du das Gefühl, da ist ein Beobachtender und diese geistigen Formen, die da beobachtet werden.
Das wird aber dann doch bedeuten, sozusagen, wenn es jetzt keine Wiedergeburt gibt, wäre es ja möglich, dass ein Lebewesen vollständig ausgelöscht wird nach dem Tod, dass dann wirklich das ganze Universum mit verschwinden müsste eigentlich. Weil wenn es nicht so wäre, dann würde es ja doch Einzelwesen geben, oder? Wenn ich das falsch.
Ja, da kannst du an sich keine Aussage drüber machen. Du weißt ja nur das, was du siehst. Was jetzt über was denn den anderen passiert, weißt du ja nicht.
Für dieses eine geht natürlich das ganze Universum.
Ja, und deine Welt geht die
Wahrnehmung.
Stirbt dann deine Welt.
Ja, aber wenn es nicht getrennt ist, man selbst und die anderen das Universum, dann wird es ja sozusagen verschwinden. Ja, klar, sicher, aber ich meine jetzt bloß, es hängt doch dann so völlig miteinander zusammen, oder man kann doch dann nicht trennen, dass es Einzelwesen gibt, sondern es ist dann alles irgendwo so ein gemeinsamer Geist.
Warum? Wo soll der gemeinsame Geist herkommen? Dann müsstest du ja auch die Folgen von dem Tun eines anderen erfahren. Dann würde gleichzeitig, wenn du erleuchtet wirst, müssten alle Wesen erleuchtet sein oder umgekehrt.
Ja, erleuchtet werden.
Aber. Ja,
ausgelöst.
Aber da muss man, glaube ich, einfach erstmal definieren, wer der andere überhaupt ist, weil da hatte ich mal ein Problem. Ich kann mir vorstellen, wenn ich ein Objekt sehe, die Flasche, okay, das ist eine Projektion von meinem Geist. Aber wenn ich ein anderes Wesen sehe, einen Menschen, dann kann ich zwar anders sagen, das ist eine Projektion meines Geistes, aber der existiert ja dann in Wirklichkeit nicht.
Jedenfalls nicht so, wie er zu sein scheint. Ne? Das ist der Punkt. Das ist nicht, das, da muss man genau, so, jetzt hört sich so wie Haarspalterei an, gell? Aber man muss jetzt genau aufpassen, was man sagt. Nicht sagen, da ist jetzt überhaupt nichts. Ne?
Außen.
Das, so kann man nicht sagen, sondern man muss sagen, denn so wie es zu sein scheint, ist es nicht. Ne? wie ist es nicht, ne? Aber nicht, da ist nichts. Das ist ein großer Unterschied. Ne? Ne? Weil zum Beispiel im Traum hast du es ja auch so, dass, wenn du jetzt den Traum nicht erkennst als Traum, dann hast du das Gefühl, die Dinge sind außen da. Das sind also Leute, die du mit triffst, mit denen du unterhältst oder irgendwas mit denen anstellst oder die mit dir einstellen. Ne? Und aber wenn du jetzt im Traum aufwachst und merkst, es ist nur ein Traum, aber jetzt nicht so wie uns das meistens passiert, dann halt ganz aufwachen, sondern mal in dem Traum bleibst. Ne? Es gibt ja manchmal, dass man so einen Traum hat, wo man merkt, es ist ein Traum, aber man kann noch weiter träumen. Ne? Dann hat sich ja in dem Augenblick grundsätzlich etwas verändert. Du hast gemerkt, dass so wie die Dinge erschienen, dir vorher erschienen, sie eigentlich nicht waren. Nämlich getrennt als von dem Beobachter getrennt außen, sondern dass das, was da an äußerer gegenständlicher Welt oder als Person dir gegenübergetreten ist, jetzt eigentlich nicht beschieden ist mehr von dem Bewusstsein.
Ja, deshalb gibt es für mich nicht irgendwie den Anleihen und ich, sondern gibt es irgendwie nur
was gemeinsames. Ja, eben. Das finde ich, das ist ja auch ein wichtiges Gesichtspunkt. Weil, also, wer geht ja davon aus, dass, also, er unterscheidet die Phänomene. Und er sagt halt auch, geht er davon aus, geht einfach davon von einer ganz aller simplesten Erfahrung aus, dass da was wahrgenommen wird und dass da, und sagt man nochmal gemeinhin, dass eben auch ein Wahrnehmer da ist. Also man unterscheidet dann gleichzeitig. Mhm. Und dann sagt er doch gleichzeitig, das ist Illusion und zeigt es auf wie ein Traum, dass das eigentlich das Gleiche ist. Ja? Also sind von daher, wenn jetzt da hier viele sind, ist das eigentlich was Gemeinsames? Also ist die Trennung, die ist doch künstlich. Wenn ich eine Trennung mache, dass ich da und ihr seid dort, ist das sowas, ist das eben deluded mind. Also das ist die Täuschung. Weil ich die Trennung mache zwischen, dass ich viele Leute wahrnehme und dann noch da eine Trennung mache zu dem, dass da einer ist, der wahrnimmt.
Ich glaube, wir missverstehen uns jetzt an dem Punkt, wenn du sagst zwischen ich und Welt, ne?
Ich hier bin
und die anderen da sind.
Wenn man das denkt, das ist auch wieder, aber eigentlich ist es dann so, dass eben, es werden viele wahrgenommen, viele Leute, ja, und dann sagt man, das ist ein Wahrnehmender.
Da gibt ein Bewusstsein, ein Wahrnehmungsbewusstsein davon.
Ja, die Wahrnehmung, also Wahrnehmung, ja. Wahrnehmung einfach. Mhm. Ja, ich nehme natürlich auch irgendwas wahr, der ich selber bin, also wenn ich viele wahrnehme. Und da ist Wahrnehmung und da ist eine Trennung. Mhm. Normalerweise macht man dann gleichzeitig noch eine Identifizierung, dass die Wahrnehmung, die hängt kürzer zu diesem Körper irgendwie, ja. Und da trenne ich halt ab, dass den Rest, was ich wahrnehme, der ist eben außen. Ja. Aber es ist doch alles Illusion. So wie eben die Elefanten im Zauber drin.
Eigentlich nicht existieren.
Eigentlich nicht existieren, ja.
Zum Beispiel für eine Täuschung. Ne? Und wenn es im Traum ist, dann gibt es keine äußeren Dinge in dieser Traumwelt, die unabhängig von deinem wahrnehmenden Bewusstsein existieren. Damit ist doch klar im Traum. Ne? Der Traum, wenn du jetzt im Traum ein Flugzeug fliegst, dann ist ja doch nicht so, dass du jetzt wirklich da in deinem Zimmer, wo du geschlafen hast, dein Flugzeug war, sondern es war ja nur im Geist vorhanden. Also es gab kein materielles Flugzeug, ne, von dem du geträumt hast.
Es war eine Wahrnehmung.
War eine Wahrnehmung, die dir so vorkam.
Natürlich ist es eine Wahrnehmung. Aber ohne Objekt natürlich.
Ja, normalerweise gehen wir doch davon aus, dass dahinter Objekte stehen, hinter unserer Wahrnehmung.
Und hier ist es doch jetzt genauso. Da ist eine Wahrnehmung. Mhm. Und wenn ich da meine, da gäbe es Objekte,
ja.
Die Wand und draußen und hier, dass das alles Objekte sind, das ist schon getäuscht.
Das wird als Täuschung bezeichnet.
Das ist genauso, das könnte man genauso merken, wie man es eben bei einer Illusion merken kann, dass es nur eine Illusion ist, dass da kein Objekt dahinter ist. So ist es, dass ich hier heute und irgendwas, Gegenstände, wenn ich dann wirklich die Beifügung mache, das wäre ein selbstständiges Objekt. Das ist genauso eigentlich grundsätzlich einfach unnötiges Beiwerk, das ich lieber weglasse, weil dann weniger leiden ist.
Aber keine Sorge, ich sitze noch hier.
Ja, das finde ich jetzt schon ganz richtig. das so als unnötig zu bezeichnen. Also so kam mir das auch jedenfalls vor. Ne? Ja. Dass man also an dem Punkt kommt zu sagen, warum nimmt man überhaupt an, dass da hinter den Wahrnehmungen Objekte stecken? Da gibt es eigentlich keinen zwingenden Grund für. Und wenn Zweifel, die auftauchen, sind zum Beispiel wie, dass man sagt, aha, diese Welt scheint aber doch so, wir haben sie, erleben sie doch gemeinsam. Aber wenn du es genau überlegst, dann tun wir es ja gar nicht gemeinsam überlegen. Also auch die Personen, ne, wie du da eben ansprachst. Ne? Jede Person, die wir begegnen, wird ja wieder ganz verschieden angehen. Wir können ja irgendeinen hier nehmen, jeder erlebt den anders, je nachdem, ob er mir oder enge, mit dem befreundet oder befeindet ist.
Ja, dann läuft es doch wieder in die andere Richtung.
Weil du sagst, jeder erlebt das anders. Natürlich existiert der andere nicht in dem Sinne. Wenn ich träume von einem Tiger zum Beispiel,
da kann ich auch nicht sagen, der Tiger nimmt mich wahrscheinlich
auch nicht. Ich werde wach und erkenne, das war mein Traum,
ja.
Dann wird ja der Beobachter und das Objekt, das ich beobachtet habe, eins. Ja. Das ist das ja, das hat man wieder gesagt, das hat man in erlauschten Erfahrungen gemacht. Und deshalb kann man doch nicht immer von den anderen reden. Die anderen sind irgendwo nur eine Projektion sind. Von einem selbst.
Ja.
Ja.
Ich glaube, was nämlich du sagst.
Ich immer die Probleme. Ich werde immer von Trennung gesprochen. Ich meine, natürlich auf der relativen Ebene nehme ich die anderen als getrennt wahr, aber in Wirklichkeit ist das die Trennung gar nicht wahr.
Ja, der Punkt ist, glaube ich, mit dem Ich, ne, das also von dir getrennt. Ne. Ist ja auch im Traum so, wenn du im Traum merkst, dass ein Traum ist, ja noch nicht zunächst mal alles weg, sondern dann sind ja diese Erscheinungen nach wie vor genauso da, genauso klar da. Mhm. Hat sich eigentlich nichts verändert.
Ja, ne? Mir ist mir bewusst, dass die Trennung nicht vorhanden ist.
Mhm.
Das ist mir bewusst, aber ich bin immer noch wahr, wenn ich träume.
Ja.
Okay.
Weil Trennung ist in Wirklichkeit nicht existiert.
Ja, weil deswegen brauchen wir eigentlich nichts über andere Lebewesen aussagen. Brauchen wir eigentlich nicht. Es gibt keinen zwingenden Grund, warum sollen wir jetzt annehmen, dass wir mit anderen Lebewesen einen gemeinsamen Grundgeist hätten oder irgend sowas. Eine völlig unnötige Konstruktion bringt uns nur Schwierigkeiten. Wir leben in unserer eigenen Wahrnehmungsblase.
Wenn ich jemanden wahrnehme, einen Menschen, dann ist es im Grunde meine Kreation, den Schiff. Ich nehme den Menschen nicht träume mit ihm.
Der von dir auch.
Ja, aber das ist doch. Also,
das ist
doch
mal. Ich möchte
jetzt
doch
mal. Ich
freue mich, dass von mir einer getroffen
wird. Ich bin schon frei von anderen.
Also man sieht, das erhitzt die Gemüter wahnsinnig, ja. Dieses Thema. Ne?
So toll.
Was war ja dann nicht die logische Schlussfolgerung, dass dann doch sozusagen viele so, wenn man es nennt, so Geistesmonaden gibt jetzt endlich.
Also was?
Oder einsame.
Ich weiß ja, irgendwie nicht, schon.
Ja, oder Blasen irgendwo.
Ja, oder nicht. Das kriege ich irgendwie nicht ganz zusammen. Weil ich meine, okay, ich kann mir das schon vorstellen von selber, aber jeder andere, ich meine, habe dasselbe Problem irgendwo, dass er leidet. Ich meine, das ist ja nicht der einzige Universum sozusagen, der leidet. Also ich meine, es gibt schon noch andere Wiesen anscheinend, haben wir doch so hinein. Und wenn jeder aber nur sozusagen seine eigene Projektion sieht, dann ist es ja viele so Geister geben, ne, die da so durchs All schweben.
Ja, das ist doch praktisch das, was man sagt. Ne? Sind alle Lebewesen legt in seinem Anschein von Welt, ne? Und in dieser Täuschung. Und dann leiden sie drunter unter dieser Täuschung. Und genau das ist ja das, was dann ein Bodhisattva veranlasst, in besonderem Maße dann, wenn er das als Täuschung erkennt, wenn er die Leerheit dieser ganzen Drohbilder erkennt, durch diese schaut, in ihm, so heißt es eben spontan, in dem Moment auch großes Mitgefühl auftritt zu allen anderen Wesen.
Dann stellt sich aber doch irgendwo die Frage, so zu sagen, wenn man es also ausdrücken kann, was zum Beispiel deine wahre Gestalt ist, ne? Wenn ich sehe jetzt praktisch dich nur als Projektion, ne, nach der Lehre. Und dann könnte es zum Beispiel sein, dass du oder irgendein anderer, dass der dahinter noch eine wahre Gestalt ist, die ich jetzt nicht sehen kann, oder ist das jetzt falsch gedacht? Das
kann man so gut erinnern.
Was hat Buddha dazu gesagt? Oder nichts?
Ja, das wäre die Frage, was jetzt wirklich da ist, wenn Täuschung ist. Was ist jetzt wirklich da? Wenn Täuschung da ist, wenn du auf der einen Seite von Täuschung sprichst, dann steht ja dem gegenüber die Frage, was ist wirklich da?
Ja, genau.
Und das ist ja der Punkt, der hier weiter unten noch kommt, in diesem Teil, das Eintreten in, das an sich annähern an die Wirklichkeit, die frei ist von Wahrgenommenen und Wahrnehmenden, also frei von dieser Dualität. Davon handelt dann der gesamte zweite Teil des Textes, wie man diese Transformation durchführen kann. Einmal muss einem klar werden, dass wenn wir hierzu jetzt in dieser Täuschung, erst in dieser Welt von wahrgenommenem Leben, dann ist das erstens eine Täuschung und zweitens bringt uns das auch ein Problem, das Leiden. Ne? Und das ist das, was man als Samsara bezeichnet. Und das ist, aber weil es eine Täuschung ist, eben auch eine Möglichkeit gibt, diese Täuschung aufzulösen und die Transformation, die dadurch zustande kommt, ist dann durch diese Erkenntnis, Kraft dieser Erkenntnis eine dauerhafte und ist jenseits von Leiden, Nirvana.
Aber ja. Wenn absolute und relative Wirklichkeit ungetrennt sind, muss es doch irgendwelche Beziehungspunkte geben zwischen denen. Die finde ich nie. Mehr.
Wenn die absolute und relative Welt getrennt.
Also das, was ich erlebe und das, wie es wirklich ist, das ist ja grundlegend verschieden. Das eine ist nicht existent, das andere ist erlebe ich und erfahre es als existent. Und da muss es doch irgendwie Beziehungspunkte geben.
Das ja, genau. Eine,
und die finde ich nie, in keiner Sichtweise. Irgendwie.
Doch, das ist genau, das ist hier direkt in einem Vers davor gesagt. Ne?
Sag mal.
Das ist auf der einen Seite genau wie du schon sagtest, ne? Die Wirklichkeit, das sagt ja der Name schon, ist also schon da, ne? Das ist ja. So wie es ist, ne? Und es ist eben von allem Anfang her da, ne? So wie es ist, schon von allem Anfang her da, während die Täuschung darüber, dann der Anschein der Täuschung, der täuschende Schein sozusagen, der ist von allem Anfang nie da gewesen. Das ist einfach nur eine Täuschung. Insofern sind die grundsätzlich verschieden, ne? Hast du völlig recht, ne? Aber auf der anderen Seite ist ja gerade, wenn die Wirklichkeit ja eben, nämlich die frei ist von der, nur das, was frei ist von der Täuschung. Also ist sozusagen, gibt es die Wirklichkeit nirgendwo anders als genau in der Täuschung, die du durchschaust. Sind sie, in der Weise sind sie vom Wesen her gar nicht verschieden. Sie sind nur zwei Seiten derselben Medaille, ne? Oder ist einfach, ich meine.
Dann kann man an dem Punkt aufhören zu lernen und nur noch meditieren, eigentlich.
Ja, wenn es nicht noch wenn es
weiter was
zu lernen wäre. Ja, gut, weil du musst erstmal die Methode jetzt kennenlernen, wie du jetzt dahin kommst, diese Täuschung auch wirklich aufzulösen. Mhm. Und das ist die Sache mit zu erkennen, woher kommt die Täuschung, nämlich aus falschen Vorstellungen. Und das Gegenteil von falschen Vorstellungen ist die nicht vorstellende ursprüngliche Weisheit. Die muss man freisetzen können. Dann hast du sozusagen genau das, wie Feuer und Wasser so gegensätzlich ist. Ne? Und in der Gegenwart von nicht vorstellender ursprünglicher Weisheit gibt es keine falsche Vorstellung. Ne? Und dann, wenn die freigesetzt wird, dann findet diese Transformation statt. Dann ist nicht mehr eine Welt so, wie sie jetzt wahrgenommen wird, sondern dann ist Nirvana präsent. Das Nirvana kommt aber nicht von woanders her, da musst du auch nicht wohin gehen, sondern das ist, liegt hier und jetzt da, in dem, wenn man diese Täuschung durchschaut.
Also mir ist es nicht klar, was da noch zu lernen gibt, nachdem man die Sichtweise angenommen hat, dass das eigentlich nicht getrennt ist.
Das ist einfach nicht theoretisch.
Wieso? Also ich meine, das ist doch eigentlich so simpel wie irgendwas. Ja, was ist dann noch zu lernen? Ja, das ist aber Meditation. Das nenne ich aber Meditation.
Auf jeden Fall müssen wir immer weiter lernen, um anderen zu helfen, oder?
Ja, da wollte ich auch noch was dazu sagen, bin ich noch nicht dazu gekommen. Ja. Das ist ja die Diskussion, da will ich nur sagen, also wenn man annimmt, es gibt viele Wesen, ist nur Täuschung. Ja. Oder wenn es erscheint, dass es viele Wesen gibt, ist nur Täuschung. Mhm. Wenn man andererseits erscheint, es gibt nur mich oder so, ja, auch Täuschung. Wenn das erscheint, es erscheint uns ja und es erscheint, dass es viele gibt. Das ist doch unsere gewöhnliche Erscheinung, dass es viele gibt. Und dann zu der Gleichzeitig ist es immer so, die Diskussion geht dann immer so, wenn man sagt, ich würde jetzt träumen, ja, und ich merke jetzt im Traum, ein Tiger, da ist ein Tiger im Busch, und ich bin schon ganz vorsichtig und plötzlich merke ich, ist er nur ein Traum. Und jetzt würde ich plötzlich fragen, wer weiß das auch der Tiger? Oder was denkt der Tiger darüber?
Frag ihn mal.
Ja, dann habe ich es doch nicht wirklich kapiert. Ja. Dass ich träume. Wenn ich dann immer noch. Dann habe ich es nicht kapiert. Dann habe ich es einen ganz kurzen Moment kapiert und im nächsten bin ich praktisch wieder im Traum drin und frage mich plötzlich, ob es der Tiger auch kommt oder ob der Tiger weiß, dass es nur ein Traum ist.
Ah ja, das kommt schon vor, dass diese Gewissheit, dass es nur ein Traum ist, wieder.
Sicher kann es passieren,
verblasst. Ja.
Ja, was passiert mit dem, der den Tiger als Traum durchschaut? Der wird auch gefressen.
Das kann schon passieren.
Das ist dann auch ein Traum.
Ja, ich sag's nur. Du hast es ja gemerkt, dass ein Tier war, oder?
Also letztendlich brauche ich ja gar nicht meditieren, ich kann ja auch im Traum dann die Erläuterung erreichen. Nach dem, was du gesagt hast.
Gibt es
ein Beispiel?
Ja, wenn Träume Gedanken sind, und man sagt, wenn ich in der sogenannten Realität bin und Gedanken nehmen Form und Gestalt an, beziehungsweise Tendenzen an mir, die sich weiterführen lassen, spielt sich dasselbe im Traum ja auch an. So wäre es normalerweise möglich, im Traum auch die Erleuchtung zu erreichen.
Ja, was heißt Erleuchtung?
Vom Traum.
Erleuchtung heißt ja das Verlöschen jeder Täuschung überhaupt. Ne? Also wenn das nur im Traum passiert, dann wäre es eine ziemlich kleine Erleuchtung. Das muss ja auch in diesem sogenannten Wachzustand genauso sich zeigen. Wenn dir das gelingt, dann
ist ja auch korrekt. Das meine ich, ja.
Aber wenn ich dann Menschen, glaube ich, im Traum Erleuchtung erlangt hast, also nicht nur die Träume natürlich. Ja, aber dann, naja, das ist kein.
Ja, war noch ein Vers da noch, ne?
Ja, vielleicht kann noch eine Frage zu einem Wort hier, worauf sich das bezieht, nochmal das Dachboni.
Das Dachboni, die wollen wir nochmal auf der Seite hier, ne? Ja. Das Dakoniti Pensin Yu, ne, das hat er hier etwas trickreich versucht aufzulösen, dass es sich hier Zugspunkt als Anlass der Wahrnehmung, sondern genauso wie sonst die befehlende Bedingung, nämlich das Sinnesorgan, ist eigentlich seine innere Täuschung, die wieder Anlass für eine neue Täuschung gibt. Also hat das Mipham versucht aufzulösen. Deshalb müssen die Worte sind halt hier aus einer Begriffswahl, die damals aus dem Sanskrit so genommen sind. Das ist vielleicht später etwas anderes ausgedrückt. Ja, es ist etwas trickreich aufzulösen. Man muss das dann mit dem Kommentar zusammen lesen und dann eben das eine ganze Weile auf sich wirken lassen, bevor man das daraus legt.
Können wir da auch irgendwie mehr so eine praktische Frage machen? Man irgendwie, da wird immer so bezogen, ja, in dem Vers und in dem Vers unten und so, also, dann finde ich das gar nicht so schnell. Kann man nicht irgendwie, kann man die Zeilen nicht mal durchnummerieren? Irgendwie,
wie man sich dann. Wir können ruhig ja die Verse durchnummerieren.
Die Verse durchnummerieren. Und die Zeilen nicht.
Das war gar nicht unvernünftig, diese Absätze hier
durchnummerieren. Und was ist dann der erste Vers, dass man sich da auch einigt?
Da kannst du ja von vorne bis hinten durchnummerieren.
Ja, fangen wir dann mit der Überschrift da an oder fangen wir dann mit Text an, mit Chene oder fangen wir mit D Dax an? Also was ist der erste Vers? Ja, der geht nach Zeilen vor, da bin ich aber schon in Schleudern gekommen, wie ich gesagt habe.
Und noch ein weit, das ist also auch privat, ne? Das ist klar, die Sinneswahrnehmung und so weiter, die störenden Gefühle sind alle privat. Darüber hinaus die Empfindung von Freude und von Schmerz und Leid ist auch privat. Ebenso die daraus resultierenden Handlungen, die man begeht, die man auch ansammelt, die karmische Handlung, die man ansammelt, also Handlungseindrücke, die dann wieder gespeichert würden in diesem Grundbewusstsein, sind auch privat. Was passiert dann privat? Das ist ja gerade diese Ursache-Wirkungsbeziehung im Handeln, die eben nur, dass jeder sich seine eigene Suppe selber einbrockt und selber nach auslöffeln muss selber. Ja, dann Erfahrung von Tod, des Übergangs im Tod.
Was ist Transition?
Transition? Transition at death, ja, so heißt
das im Tibet. Was heißt das Wort?
Wo?
Transition.
Übergang.
Nee, auf Deutsch.
Übergang.
Ach, Übergang. Wer
sieht gemeint
auf? Ja.
Transistor.
Wer den Tod nicht versteht, ist der Transistor, ne?
Transistor.
Dann Geburt, wobei hier zur Geburt, ja, dass man dann halt eben ihr nach dem Tod halt wieder eine individuelle eigene Geburt annimmt, das sich wiedergebären, das ist hiermit gemeint, das ist auch bewahrt, das sehen die anderen nicht. Was gesehen wird, ist der äußere Anteil von Geburt, nämlich dann, wenn man wieder auftaucht und aus dem Mutterleib auftaucht, in diese Welt geboren wird, während der zuvor dem Vorausgehende im Badur die Wiedergeburt zu suchen, das ist halt privat.
Was ist Captivity?
Keine Ahnung, ein bisschen sinnvoll.
Captivity war das.
Captivity?
Ja, gefangen sein.
Gefangen sein.
Aber da hat er die Reihenfolge.
Wahrscheinlich wieder wegen Vers, was macht er das mal?
Ja.
Ne? Damit sich es flüssiger liest.
Ah ja.
Macht er mal eine Umstellung.
Ich kenne das Wort noch.
Ja, dann kommt noch die Erfahrung vom Gefangensein und befreit werden.
Ah, ja.
Dieses Erleben ist auch privat. Dhammachi hat es dann im Teaching eben nochmal gerade so, hat er kaum was dazu gesagt, also ganz wenige Worte. Aber eins, was er gesagt hat, war halt, dass man ganz allgemein auch sagen kann, was erscheint, das erscheinende Anteil der Dinge ist öffentlich, sogenannt öffentlich, ne? Es ist scheinbar gemeinsam. Während das Erlebte, der erlebte Anteil daran, der ist nicht öffentlich.
Mhm.
Ja, so kann man es auch auf ganz kurz auf einen Nenner bringen. Und das sind alles Beispiele für Dinge, die eben nur, die man selber erlebt, die andere nicht mitkriegen. Ja, da sehen wir in den Kommentaren noch was anderes daraus. Genau, das steht hier nochmal im Kommentar auch, was im eigenen Bewusstseinsstrom erlebt wird, verspürt wird, das ist eben nicht gemeinsam und kann durch andere Wesen nicht als gemeinsam erfahren werden. Und das ist das, was man als die Welt, nicht öffentliche, nicht gemeinsame Erfahrung der Erscheinung der Lebewesen bezeichnet. Hier wird es als Ground übersetzt.
Hier steht ja auch im Gebetischen.
Ja, das ist schwierig, das Nee.
Aber ich finde es irgendwie viel besser eigentlich, weil wenn man immer sagt, Anaya-Bewusstsein, dann meint man irgendwie Bewusstsein, also was einem bewusst ist.
Also das kannst du auch nicht sagen. Und das Nee wird hier an verschiedenen Orten in ganz verschiedenen Bedeutungen verwendet.
Okay. Mhm.
An dieser Stelle ist es, wenn davon gesprochen wird, diesen gemeinsamen und dem nicht gemeinsamen, dann ist dieses Nee das, was Ausgangspunkt für die Erscheinung oder für Erleben ist.
Wahnsinn.
In dem Fall könnte man Erstehungs- und Erscheinungsgrundlage oder sowas. Oder Anlass der Erscheinung. Erscheinungsanlass.
Das Wort Grund ja auch gut,
ne? Ja,
also Deutsch nach beiden Seiten verwendet werden kann, als Grund, als eine Ursache und als Basis.
Grund für die Erscheinung. Oder auch die Erscheinung selber. So kann es auch dafür aufstehen, die gemeinsam und die nicht gemeinsam erscheinen. Also irgendwie sagte, wenn man es heute übersetzt, das liegt über die Sprache halt aus dem Sanskrit irgendwie übertragen. Ne? Wenn man es so sagen würde, würde man sagen, gemeinsame Erscheinung und private Erscheinung. Ne? Einfach ausgedrückt. Und hier ist es halt so ein bisschen sanskritologisch formuliert. Ja. Und damit haben wir auch schon den Teil abgeschlossen, bis wohin man gerade kommentiert hat.